Die Radio Wissen. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen zum Hörsaal am 25. Jahrestag des Mauerfalls. Wir wollen uns heute erzählen lassen von der Leidenschaft für diffamierte Musik in der DDR und von einem machtvollen Gerücht, von diesem hier.
Die Ankündigung von Kai Blömer im RIAS Treffpunkt, dass am 7. Oktober auf dem Springer Hochhaus die Rolling Stones ein Konzert geben sollen.
Das war ganz klipp und klar, was da aus dem Radio kommt, das ist Zukunft. Das geht nach vorne, das ist was für uns.
Es war nicht irgendein 7. Oktober, es war der 20. Jahrestag der DDR.
Man war dabei und man war glücklich. Und dann kommen die daher und sagen, das ist nichts.
Dieses Gerücht hat er noch in der gleichen Sendung dementiert. Leute, es war bloß ein Scherz.
Das war das Strafmaß, 8 Monate Freiheitsentzug wegen versuchter Zusammenrottung.
Warum eigentlich nicht? Warum sollten sie nicht herkommen? Warum sollten die sich nicht hier mal an die Ecke stellen, an die Kante gewissermaßen und nach unten in den Osten gucken, über den eisernen Vorhang hinweg?
Die sind bis in die Schule gekommen und haben 10, 12, 15-jährige Kinder an die Mangel genommen und haben die Orte gehorcht, was sie für wie bei den Nazis Feindsender hören. Und die Direktorin hat daneben gesessen und hat ihr nicht beigestanden. Und dann weißt du, was DDR ist.
Die Stones spielen in West-Berlin ganz nah an der Mauer. Am 7. Oktober 1969 zum 20. Jahrestag der DDR. Dieses Gerücht ist zu gut, um nicht wahr zu sein. Und es hat für die DDR-Jugendlichen, die am Stichtag in Berlin-Mitte Richtung Mauer pilgern, teilweise fürchterliche Auswirkungen. Welche, das schildern uns heute Abend Zeitzeugen. Aber loslegen wollen wir mit einem kurzen, einführenden Vortrag von Dr. Bernd Florath. Florath ist Historiker an der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin, sein Arbeitsschwerpunkt Widerstand und Opposition in der DDR. Florath nimmt uns zunächst mal mit in die Medienwelt der Ostdeutschen am Ende der 60er Jahre.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Für Ostdeutsche, insbesondere für Ostberliner, ist im Jahre 1969 gewissermaßen der Nachmittag organisiert. Um 4 kommt der RIAS Treffpunkt, um 6 kommt SF Beat und dann zweimal die Woche Schlager der Woche, wo zumindest die eine Hälfte erträglich ist. In diesen Rhythmus fällt in der ersten Septemberhälfte die Ankündigung von Kai Blömer im RIAS Treffpunkt, dass am 7. Oktober, und das war nicht irgendein 7. Oktober, auf dem Springer Hochhaus die Rolling Stones ein Konzert geben sollen. Es war nicht irgendein 7. Oktober, es war der 20. Jahrestag der DDR, der mit unglaublichem Aufwand vorbereitet wurde. Das ist jener Jahrestag, an dem der Fernsehturm eröffnet wurde, an dem das zweite Programm in der DDR eingeweiht wurde. Und das zweite Programm war für die Ostdeutschen ganz wichtig, weil erst seitdem es im Osten ein zweites Programm gab, konnte man auch legal Tuner kaufen, um das ZDF zu empfangen. Dieses Gerücht, was Kai Blömer dort streute, hat er noch in der gleichen Sendung dementiert. Leute, es war bloß ein Scherz. Die kommen nicht. Die konnten auch nicht kommen. Die waren zu der Zeit dabei, eine Tour durch die USA vorzubereiten. Und trotzdem, es klang ja irgendwie glaubhaft. Die Beatles hatten gerade ein paar Monate vorher in London ein Konzert auf einem Dach gegeben. Das war auch so eine Vorstellung, die man hatte. Man hatte ja nichts davon gesehen im Osten. Man hatte nur davon gehört. Man kannte die Musik, man hatte davon gehört, was da passierte. So ein Spontankonzert. Warum eigentlich nicht? Warum sollten sie nicht herkommen? Warum sollten die sich nicht hier mal an die Ecke stellen, an die Kante gewissermaßen und nach unten in den Osten gucken, hinter den eisernen Vorhang oder, um im Bild zu bleiben, über den eisernen Vorhang hinweg? Die Stasi war etwas aufgescheucht über diese Geschichte und fing an, sehr sorgfältig zu prüfen, was ist da dran, und stellten relativ schnell fest, es ist nur ein Gerücht. Das wird nicht stattfinden, da gibt es keine Vorbereitungen zu. Aber sie hatten ihre Erfahrungen gemacht, wie Gerüchte funktionieren, dass die eine gewisse Eigenlogik haben und bereiteten sich darauf vor, dass die Leute trotzdem kommen. Das war in gewisser Hinsicht vorausschauend und zutreffend. Der Scherz, der da gemacht wurde, hatte einen Nerv getroffen, der Unzufriedenheit unter den jungen Leuten in der DDR, die seit gut 4 Jahren faktisch diese Form von Musik nicht mehr zu hören bekamen. Vielleicht noch in irgendwelchen kleinen Dorfclubs, wo mal kein Aufpasser dabei stand, aber sie lief nicht im Ostdeutschen Rundfunk schon gar nicht im Fernsehen. Und sie lief auch nicht mehr in den Clubs und Lokalen. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, in der Broschüre, die wir gemacht haben, ist ein Flugblatt abgedruckt. Und dieses Flugblatt bringt diese Stimmung unglaublich präzise auf den Punkt. Dort heißt es, sagt bloß, euch gefällt es hier. Man kann sich gar nichts erlauben, schon hängt einem ein Bulle am Arsch. Lange Haare sind bei den Alten verpönt. Warum? Weil sie eben alt sind und uns nicht verstehen. Jedenfalls unsere Musik gefällt den Herrschaften nicht. Wie man es einschätzt, haben sie für unsere Musik nicht viel übrig. Sieht man ja auch an den vielen Beatbands und den vielen Tanzmöglichkeiten. Kinderchen, tanzen dürft ihr, aber immer schön artig bleiben und nichts kaputt machen. Wer will uns denn hier? Wer kann uns denn? Keiner. Treffen wir uns am 7. Oktober und ursprünglich war dort als Treffpunkt angegeben die Muckermilch-Eisbar in der Karl-Marx-Allee, ein bekannter Treffpunkt für Ostberliner. Und dann wurde es korrigiert in Springer-Hochhaus, also der Ort, an dem das Konzert angeblich stattfinden sollte. Geschrieben hat das Flugblatt Evelise Gebhardt, die für dieses Flugblatt am 4. Oktober verhaftet wurde und bis zum 19. Februar in Haft saß, dann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Die Situation, die sie beschreibt, geht zurück auf das Jahr 1965, denn es war nicht immer so in der DDR. Nach dem Mauerbau wurde durchaus versucht, die nachgeborene Generation zu integrieren. Es gab ein Jugendkommuniqué der SED, der Jugend Vertrauen und Verantwortung. Es wurden die Beatgruppen gefördert. Die FDJ organisierte Gitarrenwettbewerbe. Ganze Zeitungsseiten, selbst im Neuen Deutschland, erschienen ein wunderbarer Artikel über die Butlers in Leipzig, Butlers Boogie, in denen sie beschrieben wurden als eine neue Form des kulturellen Ausdrucks der nachgewachsenen Generation. Das hätte alles gut gehen können. Und dennoch wurde es im Jahre 1965 mit einer Brachialgewalt im Herbst verboten und aufgelöst. Das hat im Grunde genommen viel weniger mit der Musik zu tun, als man vermutet, sondern es hatte mit internen Kämpfen innerhalb der Parteifunktionäre zu tun. Es ging dabei darum, dass ein Teil der Funktionäre, die mit dem Reformkurs der neuen ökonomischen Politik und dieser Politik des Jugendkomitees nicht einverstanden waren, die gewissermaßen einen Kontrollverlust befürchteten, gezielt vom Sommer 1965 an, vom Frühsommer sogar an, diese Politik hintertrieben. Dazu zählt zum Beispiel ein Vorgang, der sollte exakt bis zum 12. Oktober 1965 abgeschlossen sein. Ein polizeilicher Untersuchungsvorgang gegen den Manager der Butlers. Der Manager der Butler war ein junger Mann, der arbeitete in einem Betrieb und organisierte nebenbei die Konzerte, die die Butlers, also das ist die Gruppe, aus der dann später Renft entstand, mit Klaus Jentsch als Bandleader, organisierte das gewissermaßen in seiner Freizeit. Und gegen ihn wurde jetzt ein Untersuchungsvorgang angestrengt auf Steuerhinterziehung, auf Arbeitsbummelei. Und dann waren noch einige politische Paragraphen, die da auch in Aussicht standen. Der sollte abgeschlossen werden bis zum 12. Oktober, weil Mitte Oktober war geplant eine Sitzung der Bezirksleitung Leipzig unter Paul Fröhlich, der zum Jagen blies. Auf dieser Bezirksleitungssitzung wurden die Leipziger Beatgruppen fast sämtliche verboten. Und das waren einige, die es zu der Zeit gab. Die Reaktion ist vielleicht nicht ganz so bekannt, wie sie bekannt sein sollten, aber es ist eine der wenigen spontanen Demonstrationen, die in der DDR stattfanden. Einige Schüler riefen dazu auf, gegen das Verbot unserer Beatgruppen zu protestieren. Und so versammelten sich einige hundert Jugendliche, Lehrlinge, Schüler in Leipzig auf dem Leuschnerplatz. Eigentlich machten sie keine Demonstration. Sie waren vorwiegend da, um zu gucken, ob eine Demonstration stattfindet. Allein das hat gereicht, dass fast 200 von ihnen verhaftet wurden, 100 in die Braunkohle zum Arbeitseinsatz geschickt wurden und gegen andere Ermittlungs- und Strafverfahren angestellt wurden. In der Folge war mit der Beatmusik in der DDR nicht mehr viel zu wollen. Die meisten Gruppen wurden aufgelöst, sie erhielten Arbeitsverbot, sehr viele wurden eingezogen zur NVA. Damit kann man sie auch aus dem Verkehr ziehen. Einige wenige haben einen Anpassungspreis gezahlt und konnten weitermachen. Aus Team 4 wurde Thomas Noczynski und Band, der immer noch versuchte, eine halbwegs moderne Musik zu machen, aber politisch sich sehr stromlinienförmig verhielt. Und erst in den 70er Jahren kam es zu einer Wiederbelebung dieser Szene, weil nun stand ein internationales Ereignis in der DDR an, die Weltfestspiele, und man konnte sich nicht hinstellen und sagen, Rockmusik gibt es in der Zone nicht. Nun wurden die ganzen Bands mehr oder minder wieder zugelassen und konnten spielen. Selbstverständlich unter den Bedingungen politischer Kontrolle, selbstverständlich auch mit Anpassungsleistungen, die, wenn sie nicht geleistet wurden, sehr schnell dazu führten, dass diese Gruppen aufgelöst und verboten werden. Hierfür ist wieder mal Renft ein Beispiel, die 1975 aus politischen Gründen aufgelöst wurden. 1976 sind einige Bandmitglieder verhaftet worden, saßen ein Dreivierteljahr ohne jede Anklage in Stasihaft und sind dann in den Westen abgeschoben worden. Kuno, Panach im Zusammenhang mit der Biermann-Ausbürgerung. Ich danke Ihnen.
Soweit der Historiker Bernd Florath von der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin über Rock und Revolution in der DDR. Florath hat seinen Vortrag am 27. September 2014 in der ehemaligen Kantine der Staatssicherheit in Berlin gehalten, also an dem Ort, an dem ein Vierteljahrhundert vorher Stasi-Offiziere ihr Mittagessen und ihr Abendbrot eingenommen haben. Die hätten es damals wahrscheinlich nicht für möglich gehalten, dass an diesem Ort jemals ihre Opponenten zu hören sein würden, aber so war es. Dagmar Hofestedt, die Pressesprecherin der Stasi-Unterlagenbehörde, moderierte an dem Abend eine Zeitzeugenrunde. Drei inzwischen schon ältere Herren erzählten, was die Stones für sie bedeutet haben und wie das vermeintliche Konzert im Herbst 69 ihren Lebensweg verändert hat. Eckhard Mann war 1969 16 Jahre alt, Udo Gebhardt gerade 17 und den Auftakt macht jetzt Günter Kallis, der damals 20 Jahre alt war. Es geht los mit einem Bekenntnis.
Die Radio Wissen, Hörsaal.
Die Stones waren eigentlich für mich schon immer ein Teil meines Lebens gewesen. Ich bin heute noch Stones-Fan, werde auch ewig bleiben. Die ganze Geschichte, also mir persönlich nimmt das ziemlich mit noch immer, das ist nicht so einfach. Also fing ja damit an, schon einen Tag vorher, wo wir geguckt haben auf ein Springergebäude, ob
da was los ist, ne?
wird und die Stones, und wir haben es auch geglaubt. Wir waren da fest von überzeugt, dass sie spielen. Wie gesagt, weil damals hatte ich noch ein paar Mal Haare mehr wie heute und hatte so einen US-Parker an und dann haben sie mich erwischt.
Sie waren, ich wollte noch ein bisschen früher einfach mal anfangen in der Erzählung dahin. Wann sind Sie richtig Stones-Fan geworden?
Oh, das war schon im Prinzip, wo die rauskamen. Mhm. Weil mir die Musik hat mich fasziniert. Damals war ja noch Brian Jones mit bei gewesen, der dann leider verstorben war. Seitdem bin ich ein Stones-Fan. Und da kam ja auch Jimi Hendrix raus und ich bin in der Richtung bin ich zu Hause.
Udo Gebhardt, wann haben Sie die Stones zum ersten Mal? Haben die sozusagen sich in ihr Leben eingefunden, die Rolling Stones. Sie kommen aus Dessau, ne? Das
ja.
Günter Kallis und Eckhard Mann kommen aus Ost-Berlin, aber Sie waren damals in Dessau. Wie soll man sich das vorstellen, dass ein junger Mann in Dessau die Rolling Stones zu hören bekommt?
Ja, zunächst erstmal sicherlich haben wir ungünstige Bedingungen gehabt in Dessau als in Berlin. Aber es gab schon Möglichkeiten, bestimmte Sender zu empfangen, also RIAS Berlin haben wir über Mittelwelle bekommen, Radio Luxemburg über Kurzwelle, das waren natürlich furchtbare Aufnahmen, wenn man das alles mit Tonband dann mitgeschnitten hat, aber man kam schon an Informationen ran, aber wie ich selber, ich bin ja gegangen 52, ich würde so sagen mit 12, 13 Jahren, irgendwann 64, wo die Musik so aufkam, 65 die ersten Hits von den Beatles und von den Stones, dass man dann irgendwo sich orientiert hat, das war auch das, die Zeit Ende der Schule und dann Beginn mit der Ausbildung und man war auch irgendwo wild oder verrückt und wollte auch protestieren. In Amerika muss man 68, 69, Martin Luther King, ist alles wichtig gewesen, auch für mein Leben, was mich beeinflusst hat. Und dann musste man sagen, was passt besser, wenn du protestierst gegen bestimmte Strömungen, gegen eine bestimmte Bewegung, ist ja auch schon angeklungen in dem Impulsvortrag, was uns damals als junge Leute so angetrieben hat, dass man dann im Prinzip sich, also für mich stand dann fest, die Rolling Stones Musik passte natürlich viel besser zu dem Protest als Beatles Musik. Das waren die beiden Großen. Natürlich wussten wir, dass es die Trox gibt. Ich habe kommuniziert mit Rick Presley zu der Zeit, nach England rüber, The Who und Small Faces, alles bekannt, aber man musste sich dann irgendwo und hat sich. Und das sehe ich ähnlich wie mein Vorredner, das bleibt man dann. Und das bleibt man, wie wenn man jetzt BVB-Fan wird, bleibt man bis zum Lebensende auch Rolling Stones-Fan.
Die Beat-Krawalle Leipzig, sind die Ihnen schon damals über den Weg gelaufen? Man sagt so eine Vorbewegung, weil die eine Frage ist, wie hört man die Rolling Stones? Aber versteht man ihre Texte, ja, das, und das, warum hat man begriffen, dass die Stones irgendwas waren, was für einen wichtig war, was das, auch eine Gegenbewegung darstellt?
Das ist ja schön geschildert worden. Es gab ja diese Beat-Clubs, also ich sag mal Jugendclub, selbst in meinem Vorort von Dessau, Dessau war eine 100.000 Einwohnerstadt, gab es dann die Treffs für die jungen Leute. Und in den Treffs, das ging mittwochs los, wurde eine Runde von 17 bis 22 Uhr öffentlich gemacht, Tanzrunden, freitags und am Sonntag generell, in sämtlichen Häusern, in sämtlichen Clubs. Und das, der Unterschied zu der Zeit, 10, 15 Jahre später, zu der Disco-Zeit, wo dann nur noch Schallplatten aufgelegt worden waren, das war alles Live-Musik. Das waren alles Jungs und Mädchen, die Musik gemacht haben, drei Gitarren, ein Schlagzeug, und dann ging das los. Eine Orgel dazu, dann war das richtig perfekt. Und so wurde das intoniert. Es wurde ran organisiert über die Bravo Musikbox, die Texte, die Noten. Und dann haben wir das, ich selber auch, nachgeklampft, nachgespielt.
Ja. Haben Sie damals Englisch gesprochen und das verstanden?
Ich habe seit meinem, weiß ich nicht, 10., 8., 8., 9. Lebensjahr Englischunterricht.
Okay. Und dann hat man sozusagen, man hat tatsächlich einfach die Rolling Stones nachgespielt und das war auch ohne irgendein Problem machbar.
Erstmal ja, es gab diese Regelung 60-40 und zu 99% wurde da draufgelegt, Westmusik allgemein in Anführungsstrichen mal formuliert. Und wenn man wusste, da ist eine Kontrolle, da kommt jemand vorbei oder so, dann hat man mal irgendwo guckt, Thomas Natschinski, das weiß ich nicht, war ja furchtbar, war ja sehr angepasst. Natschinski, gab aber andere Songs, die man dann nachspielen konnte oder die man dann gespielt hat, um diese Prozentzahl Ost- und Westmusik einzuhalten.
Eckhard Mann, die Rolling Stones haben sich wie in Ihr Leben, in Ihrem Leben bemerkbar gemacht?
Über die Medien. Der Kollege schon geschildert hatte, man hatte seinen festen Ablauf, ja. Rias, SFB und so, also man war da bestens informiert. Die Strahlen waren nicht aufzuhalten. Bei mir persönlich war das so, dass ich Musikunterricht hatte, Ausbildung klassisch am Klavier. Und das war ganz klipp und klar, was da aus dem Radio kommt, das ist Zukunft. Ja, das geht nach vorne, das ist was für uns und da haben die alle ja nichts mit zu tun. Und die sollen eigentlich die Klappe halten, das haben sie aber leider nicht gemacht. Die haben sich eingemischt und wollten uns erzählen, das wäre nicht gut und das wäre nicht richtig und das konnte man ihnen nicht glauben. Das wollte man nicht glauben und deswegen glaubt man dann lieber, dass die Stones auf dem Springer auch ausspielen. Weil das ist einfach die bessere Geschichte. Die möchte man glauben und das hat man dann auch getan. Und die Stones waren halt auch die wilden Jungs. Die Beatles waren nett und musikalisch hochinteressant und das war wirklich ganz wichtig, aber die Stones waren halt böse. Dann hat man sich eine Gitarre geschnappt und hat den irgendwie die Membran angekratzt und dann hat er sich verzerrt angehört und dann war das ganz toll. Und man war dabei und man war glücklich. Und dann kommen die her und sagen, das ist nichts. Kann man ja heute schon, weil das glaubt ja kein Mensch mehr, ja, dass man sich mittels langer Haare und einem Schlag in der Hose irgendwo demonstrieren kann auf der Straße. Ja. Aber die haben das ja ernst genommen. Und es gab dafür auf den Deckel. Und das ist für einen 16-Jährigen nicht leicht zu begreifen. Und die sind bis in die Schule gekommen. Die sind bis in die Schule gekommen und haben 10, 12, 15-jährige Kinder an die Mangel genommen und haben die Orte gehorcht, was sie für wie bei den Nazis, Feinsender hören. Jetzt braucht man ja nicht zu beschönigen. Und die Direktorin hat daneben gesessen und hat ihr nicht beigestanden. Und dann weißt du, was DDR ist. Und dann liebst du die Stones, weil die singen Let's Spend the Night Together, das verstehst du auch mit 16.
Es war sozusagen das Gefühl, sich frei ausdrücken zu können. Es war das Gefühl zu sagen, das, was ihr uns sagen wollt, akzeptieren wir nicht, wir machen unser eigenes Ding. Und als das Gerücht des Konzertes auftauchte, war es die Möglichkeit, diese Band wirklich zu sehen?
Naja, die Chancen standen ja 50-50. Ja? Spielen sie und du gehst nicht hin, also das hätte ich mir meinen Lebtag nicht verziehen. Gehst du hin und die spielen nicht, naja, okay, also was hast du auf jeden Fall versucht.
Aber die Reaktion, dass das nicht, selbst wenn sie spielen würden, dass das nicht unbedingt etwas ist, was Staat und SED und gerade an dem Tag, ich meine, haben wir doch selber gemerkt, dass es der 7. Oktober war, das ist ja auch nicht an einem vorbeigegangen.
Das war das Salz in der Suppe. Ja, das hat Spaß gemacht, das ist jetzt gar nicht anders, will man ja nicht rundherum rumreden, das hat einen schönen Touch. Das war nicht irgendein Jahrestag, das war der 20. Jahrestag, ja. Ja, ja, das war schon dabei. Und man, Gott, ich meine, 16er willst du irgendwann auch mal dich irgendwie bemerkbar machen. Du willst mal zeigen, ja, das in der Schule, die wussten schon alle, ja, ich war kein junger Pionier, in die FDJ wollte ich ohne Eintritt, die Zukunft sah nicht gut aus in dem Land für mich.
Udo Gebhardt, Sie saßen in Dessau, Sie wollten nicht unbedingt am 7. Oktober nach Berlin, aber Sie haben aufgerufen dazu, dass man nach Berlin fahren sollte, weil Sie hatten eine ganz andere Information, stimmt?
Ich wollte schon, aber ich war im Gefängnis zu der Zeit, am 7. Oktober. Also ich habe, ja, wir haben das Gerücht gehört oder wir haben das ja für bare Münze genommen. Ich weiß auch nicht mehr, wo es herkam, von Rias oder ob das dann irgendein Moderator von RTL, also damals Radio Luxemburg, neu gebracht hat. Jedenfalls, das war schnell rum. Das muss auch Anfang September gewesen sein, denn am 14. habe ich in Dessau auf die Straße geschrieben, Rolling Stones Fans, fahrt nach Berlin.
wollte damit praktisch mobilisieren, andere Fans und junge Leute aus meinem Heimatort halt mitnehmen. Und wie gesagt, die Absicht war dann auch, mit den anderen Leuten dazustehen und zu gucken. Wir wussten ja nicht, dass er nicht kommt, das wussten wir ja nicht. Ja, und das habe ich in der Nacht vom 13. zum 14. September habe ich da mobilisiert, mit schöner grauer Ölfarbe auf die Straße geschrieben, nachts. Und am nächsten Tag ging das dann los, dann kam eine Abschnittsbevollmächtigte der VP und dann kam Stasi und dann haben die da 10 Tage, es hat genau 10 Tage gedauert, dann haben sie den Ring geschlossen und dann hat man mich dann nachts 8:30 zu Hause verhaftet und mitgenommen. Und deswegen sah ich nochmal in der Zeit am 7. Oktober, ich saß also vom 25. September bis weit nach dem Jahrestag, saß ich eigentlich im Gefängnis in Untersuchungshaft.
Sie konnten aber das, was Sie auf die Straße gemalt haben, gar nicht zu Ende schreiben. Das hört bei BER
auf. Bei BER, ja, Berlin, LIN hat gefehlt. Jeder wusste natürlich, was ich gemeint habe, wo ich sie hinmobilisieren wollte. Bin dann, wie gesagt, nachts, es war dann 1:30 oder wann, irgendwo gestört worden. Kamen 2 Mädels vorbei, die kamen wahrscheinlich auch gerade vom Jugendamt. So. Keine Ahnung, ich wollte halt nicht erwischt werden, ich wollte nicht erkannt werden.
Das heißt, Sie haben dann auch gar nicht weiter verfolgen können, was daraus geworden ist, sondern das war mit 17, Sie waren minderjährig, erst mal einige Wochen in Haft. Und dann gab es sogar eine Verhandlung und letztendlich sind Sie mit der Bewährungsstrafe dann wieder entlassen worden.
Ne? Ja, es ist erstmal totale Funkstille, wenn man da weggeschlossen ist. Kein Kontakt, auch meine Eltern, mein Vater wollte irgendwie über Rechtsanwalt, das konnte man alles knicken. Ne? Pro forma gab es sicherlich das Spiel auf dem Blatt Papier, dass da ein Rechtsanwalt irgendwas macht, aber sie sind nicht rangekommen. Meine Eltern haben selber erstmal tagelang nicht gewusst, was mit mir ist, wo ihr Junge steckt. Das kam dann alles erst später. Bin auch dementsprechend auch verhört worden, wo ich die Musik hier habe. Gibt eine ganz schizophrene Geschichte. Die konnten sich halt nicht vorstellen, it's only Rock'n'Roll. Das heißt, dass man sowas macht, nur wegen den Stones oder wegen der Musik. Und es muss dann irgendwann mal nachts, bin ich dann aus der Zelle geholt worden. Und da musste ich unterschreiben, dass ich eigentlich mobilisieren wollte. Also ich sollte schreiben, Rolling Stones Fans fahrt nach Berlin zum Sozialistentreffen. Das fand da auch statt, 20. Jahr, sagt der DDR, irgendwann ein paar Tage vorher, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das wollten die, dass ich das unterschreibe. Wie gesagt, es muss immer ein politischer Hintergrund sein, weil die Strafform war versuchte Zusammenrottung. Wegen versuchter Zusammenrottung bin ich dann Ende Oktober irgendwo bei so einer Kreisgerichtsverhandlung für 8 Monate Freiheitsentzug bestraft worden, aber ausgesetzt auf 1,5 Jahre Bewährung, weil ich, wie gesagt, noch 17 war und tralala, gesellschaftlicher Vertreter und was man da so kam, plötzlich der Deutschlehrer und sage, ich bürge für den Jungen und wie das so halt war. Aber das war das Strafmaß, 8 Monate Freiheitsentzug wegen versuchter Zusammenrottung.
Gut, Herr Kallis, Sie waren an dem Tag in Berlin selber und fanden die Stones schon gut, Sie waren 20 und wie, wenn Sie sich an den Tag zurückerinnern, wann sind Sie sozusagen Richtung Springer-Hochhaus gegangen und was ist da passiert?
Na, ich persönlich habe ja damals im Prenzlauer Berg gewohnt, in der Emanuel-Kirch-Straße. Und wir wussten da schon, das war ja nicht sehr weit weg entfernt von dort. Also wir sind dann da hingelaufen mit einer ganzen Horde, mit einer ganzen Truppe. Und war natürlich voller Euphorie. Wir wollten die hören, die Stones. Wir waren ja alle Stones-Fans. Wir haben uns gefreut wie Kleinkinder. Wir waren alle so zwischen 18, 20, 21 Jahre. Und wir sind dann dahin und wollten eben die Stones hören. Wir haben daran geglaubt, dass wir die hören und wie gesagt, wir waren voller Euphorie gewesen. Naja, und dann nachher war es denn doch, dass sie eben nicht gespielt haben. Naja, und dann haben wir eben dann Probleme bekommen. Also wie gesagt, bei mir war das dann so gewesen, dass sie mich dann irgendwann gekriegt haben. Dann hatte ich so einen US-Parker an, etwas längere Haare. Naja, und dann habe ich eben auch Prügel gekriegt und dann bin ich auf dem LKW verschwunden, auf dem W50. Richtung Kalbe Straße. Und da bin ich unten im Keller rein und da hat man mir denn mein Parker denn kaputt gemacht, dann hat man zerrissen.
Aber ja, auch bewusst, weil man gesagt hat, hier das.
Ja, so, ja, so weil ich eben äußerlich ein bisschen anders aussah wie ein FDJler und so, weiß ich was. Ich hatte ja noch Glück. Ich habe ja insgesamt bloß 4 Wochen, 3 Wochen Kalbe Straße und 1 Woche Rummelsburg. Und da bin ich entlassen worden. Natürlich gleich im Betrieb hat man sich natürlich gleich erkundigt. Wahrscheinlich hat man mich auch täglich da überprüft, ob ich meine Arbeit mache und weiß ich was alles. Das kommt dann immer manchmal immer noch so hoch, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt.
Sie wollten die Band sehen, Sie waren
mit Ihren Freunden. Ich wollte die Band sehen.
Sie waren dann nicht alleine mit Ihrer
Gruppe auf der Straße? Nein, da waren Hunderte und Tausende von Leuten, die kamen aus der ganzen DDR, kamen die. Das waren zig Leute. Wie gesagt, wir sind ja da bis an der Spree da ran. Und naja, dann kam das dann dazu. Ich habe dann was hinter den Löffel gekriegt und auf dem Äcker wie so ein Stück Vieh da aufgeschmissen worden. Ja, und meine Eltern wussten ja nicht, wo ich war. Mein Vater und meine Mutter nicht. Ich hatte dann, also bevor ich dann entlassen worden bin, kam ich dann mir so blöde vor, bin aus der Straßenbahn und bin nach Hause gelaufen, weil die Haare waren ja kurz, sie haben uns ja die Haare als erstes geschnitten. Wir sahen ja dann toll aus.
Erkannt man, Sie waren auch an dem Tag dort am Spittelmarkt in der Nähe von der Mauer, in der Nähe des Springer Hochhauses. Ungefähr wann, mit wie vielen Leuten, wie ist Ihr Nachmittag dort in Schatten gegangen?
Ja, angekommen bin ich so gegen 14, 15 Uhr, wenn ich mich recht erinnere. Und es hat sich eigentlich nicht weiter abgespielt. Die Leute haben da rumgesessen. Ich war wahrscheinlich mit 16 noch ein bisschen aus dem Blickfeld von den FDJ-Horden, weil die mich nicht sehr ernst genommen haben.
Die FDJ-Horden waren zusätzlich dahin bestellt, um
die
Situation zu kontrollieren.
Die waren schon da. Die haben schon die etwas älteren Semester gekümmert, wenn man es mal so sagen möchte. Ja. Inklusive dieser Schlägerei mit der Frau oder die Frau, die sie da verprügelt haben, was ich noch sehr genau im Auge habe. Ja. Was ich mir bei unserer Volkspolizei bis dato gar nicht vorstellen konnte. So was findet nur im Westen statt. Mhm. Dann verging die Zeit einfach so, es passierte
nichts. Man wartet, man hofft, dass auf dem Hochhaus was passiert.
Irgendwann hatte ich das dann doch formiert und irgendwie so war die Idee, wir rennen jetzt zum Brandenburger Tor und springen da über die Mauer, die ist ja nicht so hoch da an der Stelle, war breit, aber hoch, nicht so hoch. Und dann hatte ich so tatsächlich so einen Zug gebildet und aus diesem Zug kam dann eben auch diese Parolen, seltsamerweise, wie es heute vielleicht Kinder mehr haben, was mit anzufangen, Dubček Svoboda. Haben wir da gerufen, aber die waren Führer Synonyme.
Des Prager Frühlings aus dem Jahr davor, ne?
Ein Synonym für eine Veränderung, Reform, die halt niedergeschlagen wurde. Und unter anderem auch, die Mauer muss weg. Etwas früh. Jedenfalls waren die, und dann ging der Druckzuck. Also dann war es wurde dunkel und dann hast du gesehen, die Bullenwagen, die fuhren auf, dann kamen die mit LKWs an und die sprangen da runter und dann aber mit einem Knüppel sind die losgezogen. Und dann wollte ich eigentlich flüchten, aber das habe ich dann nicht mehr geschafft, weil mir ein Bürger ein Bein gesetzt hat und da bin ich ins Stolpern gekommen und ins Leben gefallen.
Und das war quasi auch nur so ein Passant, der quasi von den Feierlichkeiten
zum offiziellen Jahrestag. Ja, der lief mit seiner Frau und seinem Kind am Arm mir entgegen und machte dann so und dann hatten sie mich. Und dann bin ich in ähnlicher Weise wie er im hohen Bogen auf so einen LKW rauf und dann ging es in die Keibelstraße und dann habt ihr auf den Schädel und dann haben da sechs um mich herum getanzt und haben mir immer mit einem Lineal auf den Hinterkopf gehauen und dann habe ich irgendwas unterschrieben und dann passt das. Das geht ganz schnell, das ist ganz einfach, das ist kein Problem. Das machen die schon mit dir. Du musst gar nichts weiter tun.
Sie wissen heute, was Sie damals unterschrieben haben?
Na, wahrscheinlich irgendeine Form von Geständnis. Ich bin ja angeklagt worden, weil ich zu einem Polizisten gesagt habe, du Schwein. Mhm. Und das reicht ja. Aber ich glaube nicht, dass ich dazu gekommen bin, mit dem überhaupt zu reden. Ich lag ja auf dem Boden und die haben ja gleich von oben gehauen. Egal, das war auch vollkommen wurscht. Das war ganz klar, wenn du bei denen, wenn die dich in den Finger haben und die wollen das dann mit dir machen, dann machen die mit dir, was sie wollen. Da gab es keine Diskussion und wer sich da irgendwo da rechtsstaatlich, also das Wort kannst du vergessen in dem Zusammenhang, gab es nicht.
Sie sind aber nicht nur in der Keibelstraße dort in Polizeigewahrsam geblieben, sondern für Sie ging es dann sehr lange danach eigentlich weiter, ne?
Ja, ich bin dann in die Untersuchungshaftanstalt Rummelsburg dann verlegt worden, da habe ich dann auf einen Prozess gewartet. Ich hatte auch einen Verteidiger, der auch schon für einen 16-Jährigen, als ein Witz da war, der arme Mann, der tut mir im Grunde genommen heute noch leid. Und dann kam es zu einer Gerichtsverhandlung, zu einer für mich immer noch denkwürdigen Veranstaltung, weil ich dachte, irgendwann mal, da sitzt Freislers Tochter. Die hat nur gebrüllt, die hat nur geschrien und hat nur rumgekeift und hat mich als ein antisozialistisches Element, wie hat sie gesagt, antisozialistisches Element mit negativ-feindlichen Tendenzen. 16-Jährigen, so eine Wortschwall an den Kopf zu knallen, was soll man denn dazu sagen? Und dafür gab es dann 2 Jahre. Vielleicht hätte ich sie fragen sollen, was positivfeindliche Tendenzen sind, aber hätte ich doch ein Jahr mehr gekriegt, weil wie die geladen war. Ja. Und da gab es dann halt, also ich habe bekommen 1 bis 3 Jahre Jugendhaft, nannte sich das. Ja, was dir dann die Möglichkeit gibt, wenn du dann rechtzeitig sagst, ich will jetzt zu den Pionieren und ich werde auch in die FDJ eintreten und ich mache alles mit, was ihr sagt und ich krieche zu Kreuze. Dann hätte ich vielleicht nach einem Jahr die Chance, aber da habe ich selber nicht dran geglaubt. Und da wurden dann 2 Jahre draus und dann hat man mich verkauft. Zu einem guten Preis, hoffe ich.
Sie sind dann in den Westen gekommen.
Ich bin dann in den Westen entlassen worden und auch da habe ich Glück gehabt, denn ich weiß jetzt aus Dokumentation, dass der westdeutsche Staat reichlich für Ausreisewillige in Gefängnissen gezahlt hat, denen man das gar nicht mitgeteilt hat. Das ist natürlich auch schon bitterböse. Ne? Insofern hatte ich Glück, dass der Mann da gegenüber ehrlich war, von dem ich ihm bis heute nicht sagen könnte, wie er aussieht, weil es war wie ein schlechter Kriminalfilm. So eine Scheinwaffe, der vom hellen Fenster und ich könnte Ihnen nie sagen, wie der Mensch, aber der hat gesagt, möchten Sie? Ich habe gesagt, wie lange dauert das? 14 Tage? Gerne. Tschüss. Und also als Alternative, ich hätte bis zu meinem 38. Lebensjahr in der DDR bleiben müssen. Für mich persönlich wäre das die größere Strafe gewesen. Da ging ganz ehrlich. Und 2 Jahre, andere müssen zur Armee. Bausoldat in Prora, ich weiß nicht, ob das so, also mein Ding wäre das nicht gewesen, ganz ehrlich.
Das heißt, Sie waren 18, 1971 und dann waren Sie in Westdeutschland und haben von da aus auch im Grunde genommen die DDR nur noch mit Distanz betrachtet, bis die Mauer gefallen ist.
Ja, Transit, ab und zu mal durchgefahren, mehr war nicht mehr. Das war auch nicht so interessant. Also das war abgeschlossene Thema, das habe ich dann auch irgendwann links liegen lassen und ich habe es ja geschafft, also ich war weg.
Aber Udo Gebhardt, Sie sind geblieben. Sie waren dann 17, 18, als das quasi abgeschlossen war. Wie ist es dann im Grunde genommen weitergegangen? War das eine Zäsur? Hat sich denn für Sie ein Bild von DDR verändert? Hat sich Ihr Verhältnis zu den Stones hat sich nicht verändert? Das wissen wir. Sie sind ein lebenslanger Stones-Fan geblieben. Aber ist da was passiert? Wie kann man dann weitermachen in so einem Land, das einen dafür bestraft, dass man gerne die Stones hören will?
Ja, erstmal, man ist 17, man vergisst auch schnell und auch durch diesen gesellschaftlichen Vertreter durfte ich, war in einer Berufsausbildung mit Abitur, September fängt man an, ja, also gerade angefangen frisch, die Entscheidung war dann, darf der weiter Maurer werden mit Abitur oder nicht. Ja, und dann hat man eben entschieden, man hat das Strafmaß verhängt und ich durfte weitermachen. Und dann hatte ich 2,5 schöne Jahre so mit meinen Leuten da, mit meinen Schülern, Schulfreunden und alles. Man hat das auch weitergemacht, Musik zu beobachten, sehr viel mitgeschrieben. Rangekommen ist man ja wenig, es sei denn, man hatte ein bisschen Westkontakte. Ja, und dann bist du plötzlich sind 3 Jahre ins Land gegangen, dann machst du dein Abitur und dann bist du da genauso froh und stolz wie alle anderen. Die Eltern freuen sich, man freut sich selber und dann geht man normal den Weg. Ich habe erst viel später, ich habe auch meine Akte erst 2002, 2003 gelesen, weil ich mir dachte, da gibt es vielleicht wichtigere, die interessanter sind und die das zuerst wissen wollen. Es war ja eine lange Wartezeit, 2002, 2003, bin ich dann mal los, habe auch 2,5, 3 Jahre gewartet, ehe ich dann eingeladen wurde zum Gespräch. Ich habe dann erst beim Lesen der Akte dann gesehen, dass man trotzdem immer weiter beobachtet war, obwohl man dachte, du hast jetzt den Befreiungsschlag, ist alles erledigt, die Geschichte ist vergessen von damals, vielleicht ein dummer Jungstreich, haben die Böhren vielleicht gedacht, weiß ich nicht. Und habe dann, das ist vielleicht noch eine niedliche Geschichte, 1988 hat ein sehr guter Freund von mir die DDR verlassen durch einen Ausreiseantrag gestellt, 2, 3 Jahre gewartet und dann durfte er 88 gehen. Und als der so ein halbes Jahr da war, Ende 88, schrieb der uns einen Brief, 10 Seiten, wie toll es ist und wie schön, welche Probleme, gut angekommen, tralala. 10 Seiten Brief, der Brief ist nie bei uns angekommen, den habe ich 2003 in der Akte gefunden dann. Ja. Also daran sieht man, dass man doch irgendwo begleitet wurde von den Behörden, von der Stasi insbesondere und die genau wussten, was macht der jetzt und was darf der machen.
Für Sie war das auch nicht was, dass Sie gesagt haben, ich habe das bereut, dass ich mich da so engagiert habe oder meine Vorliebe für die Band so sozusagen in die Welt getragen habe.
Um Gottes Willen, niemals bereut. Man muss ja auch sehen, in dieser Zeit sind ja noch viele andere Ereignisse gewesen. Ich kann mich erinnern, dass ich damals, ich hatte bei Zeiten 150 IS, war ein schönes, schnelles Motorrad zu DDR-Zeiten. Da gab es bei uns ein Geschäft, Wimpelbäcker nannte der sich. Da gab es dann so Flaggen. Ich habe mir dann eine US-Flagge da gekauft. Die war genauso groß wie der Spritzschutz hinten am Motorrad. Und die habe ich dann hinten dran gebunden, eine US-Fahne, ja, so ähnlich hier mit seiner US-Jacke da oder so. Die haben uns auch an der Levis das Zeichen abgeschnitten und so, wenn sie uns vom Jugendtanz nachts irgendwo reingeholt haben. Ja, mit der bin ich dann durch Dessau gehirscht und dann musste ich beim Direktor, beim Berufsschuldirektor antanzen. Gebhardt, mach mal die Fahne ab. Habe ich natürlich nicht gemacht, dann ist man weitergefahren. Ein paar Wochen später stand dann die Polizei kurz vor meiner eigenen Haustür, hat mir ein Taschenmesser in die Hand gedrückt, machen Sie mal die Fahne ab. Hat man sich nochmal rausgeredet, hat gesagt, aber ich wohne gleich um der Busse noch 20 Meter, ich knippe sie mir dann schön ab, damit sie nicht kaputt geht, ja. Und dann nächsten Tag weitergefahren. Es war ja so eine, wie soll ich das sagen, Sturm und Drang, es war immer Bewegung. Und die Stones waren immer, also bis heute, ja, da holt man sich, wie soll ich sagen, Adrenalin durch diese Musik. Also wird mich wahrscheinlich begleiten, wenn ich an meiner Beerdigung schreiben durfte, würde ich sagen, spielt irgendwas von den Stones dann.
Und Günter Kallis, war das für Sie eine Zäsur? Ist es danach für Sie, kann es danach normal weitergehen? Sie sagen, es ist bis heute für Sie immer noch was, was Sie ein bisschen anstrengt, was wiederkommt, was Sie ein bisschen beschäftigt oder sehr beschäftigt auch. War danach das Leben sozusagen nicht mehr so wie vorher?
Also bei mir persönlich war es ja so gewesen, ich hatte immer darüber nachgedacht, du hast hier deine Freunde, du hast Familie hier, die die gleichen Interessen hatten wie ich, Stones. Und das hat mich mehr oder weniger in der DDR gehalten. Ich hatte, wenn ich ehrlich bin, den Gedanken nicht gehabt, nach dem Westen abzuhauen. Also da muss ich ehrlich sein, das habe ich nicht gemacht. weil eben der Zusammenhalt, wir waren eine riesengroße Truppe, wir haben uns getroffen, wir sind tanzen gegangen und wir haben uns immer so aus der Politik mehr oder weniger haben uns rausgehalten. Dass die DDR für uns nicht das Richtige war, war klar. Aber es gab für mich persönlich gab es keinen Grund, deswegen die zu verlassen. Ich habe auch keinen Ausreiseantrag irgendwie gestellt. Mein Vater persönlich, der bloß ein Bein, der hat im Krieg ein Bein verloren. Und die Frage stand auch nicht von meinen Eltern aus, dass er abhaut oder dass wir nach dem Westen gehen wollen.
Drei Stones-Fans blicken zurück auf ihre Jugend in der DDR. Die verschiedenen Facetten der Betroffenheit oder auch der Wut über das, was ihnen Polizei und Staatssicherheit am 7. Oktober 1969 und danach angetan haben, sind auch mehr als 4 Jahrzehnte später noch rauszuhören aus dieser Diskussion. An diesem Tag hatten sie ein Vergehen begangen, ein Verbrechen, das wir heute gar nicht mehr als so eins begreifen können. Sie haben dem Gerücht geglaubt, die Rolling Stones würden auf dem Dach des Springer-Hochhauses spielen, also nahe der deutsch-deutschen Grenze. Dieses Gerücht und seine Folgen wurden auf der Veranstaltung Rock und Revolution, DDR-Subkultur, die Rolling Stones und die Stasi noch einmal historisch beleuchtet. Dagmar Hofestädt von der Stasi-Unterlagenbehörde befragte dazu Michael Böhlke, der in Berlin das Archiv zur DDR-Punk-Kultur gegründet hat und der in den 80er Jahren selbst in der Punkband Planlos gespielt hat, Professor Bernd Lindner, der sich am Haus der Geschichte in Leipzig insbesondere mit DDR-Jugendkulturen befasst, und Dr. Bernd Florath, Historiker und Mitarbeiter der Stasi-Unterlagenbehörde. An Florath ging die erste Frage. Wieso ist die DDR-Staatsgewalt eigentlich so hart gegen die Jugendlichen vorgegangen? Immerhin wussten die Behörden doch, anders als die Jugendlichen, dass dieses Konzert niemals stattfinden würde, dass es nur ein Gerücht war.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Ein bisschen ist ja die SED-Führung da dem Image auch aufgesessen. Also der in den 60er Jahren diese Polarisierung zwischen den braven Beatles und den bösen Stones, wenn das dem breiten Publikum damals bekannt gewesen wäre, dass die im Grunde genommen sich persönlich wunderbar verstanden und das natürlich auch eine Marketingstrategie war, dann wäre das vielleicht gar nicht so drastisch gewesen. Aber 65 war zur gleichen Zeit, als dieser Coup gewissermaßen innerhalb der Funktionärsriege stattfand, fand ja ein Stones-Konzert in West-Berlin statt, in der Waldbühne. Was das Publikum, weil es kein so sonderlich toller Auftritt war, dazu brachte, dass sie dort das Gestühl zerlegten. Also der große Skandal, der Aufruhr, das Desaster der Rolling Stones, und das war gewissermaßen der Beweis dafür, dass das eine aggressive Musik ist, die sozusagen die Menschen zu irrationalen Handlungen antreibt und aufpeitscht und deshalb also für die sozialistische Kultur völlig unverträglich ist. Da das gewissermaßen jetzt so ein ideologischer Topos war, der feststand, konnte man 69 jetzt nicht einfach sagen, okay, aber wenn sie da auf dem Springer-Hochhaus spielen, was ja nur auch noch eine andere Feindinstitution war, reinsten Wassers, lass sie spielen, das lassen wir einfach mal durchgehen. Das ging nicht. Also das wäre sozusagen in keiner Hinsicht tolerierbar gewesen, ohne da tatsächlich politisch jetzt eine Kehrtwendung zu machen. Also schon aus dem Grunde musste da gewissermaßen hart zugeschlagen werden. Auf der anderen Seite, wenn ich mir angucke, Stasi-Akten aus dem Jahre 1965, bevor die Gruppen verboten wurden, war die Staatssicherheit relativ sachlich, relativ trocken in ihren Beobachtungen. Da war ein Konzert auf irgendeinem Dorf, dann gab es eine Prügelei am Ende des Konzerts, dann haben die untersucht, haben festgestellt, naja, nach der 60-40-Regel spielen sie am Anfang die gute Musik, am Schluss kommt das, was den Leuten nicht mehr gefällt. Dann haben die Leute aber schon tüchtig Bier getrunken und dann wird um 23:30 der Laden dicht gemacht. Naja, dann geht's ab. So, dann ist Zoff in dem Laden. Und dann haben sie an einer Stelle, das fand ich sehr witzig, in so einem Stasi-Bericht steht dann drin, naja, und die Schadensmeldung von dem Gaststättenleiter muss man dann doch skeptisch angucken. Vor allen Dingen sollte man sich mal angucken, was die Gaststätte für einen Schuldenstand hat. Also da war die Stasi unglaublich sachlich. Das ändert sich dann schlagartig in dem Moment, wo die Sache ideologisch festgenagelt wird. Dann sind das natürlich alles schon wieder versuchte Feindaktionen, feindlich negativ, was auch immer das bedeuten mag, aber das ist das Etikett, was den Leuten dann aufgedrückt wurde.
Bernd Lindner, es gab ja nicht nur sozusagen die feindlich negativ empfundene Begeisterung für Westmusik, es gab ja auch in der DDR durchaus eine Jugendszene, eine Jugendkultur, es gab das, was von staatlicher Seite her gewünscht war als musikalische Untermalung oder als Musik, als sich finden in Gruppen und Musik hören. Wie stellt sich das eigentlich da in der Gesamt-DDR, wenn man sich die Zeugnisse über Jugendkultur anschaut? das Verhältnis zwischen dem, wo sich junge Menschen nach Westen orientieren, Musik von außen reinholen, oder das, wie sich der Staat selber versteht und seine Jugendkulturen darstellen will.
Der Ärger des Staates war eigentlich seit Anfang an, dass die Maßstäbe für Musik, was jugendgerechte Musik ist, immer aus dem Westen kamen. Das fing mit Bebop an, das ging dann mit Jazz weiter, Rock'n'Roll. Das waren immer Erfindungen des Westens, und die eigenen Wertmarken, die man setzen wollte, mit russischem Volkslied oder sowas, das griff halt einfach nicht. Und auch dem DDR-Schlager hing man nicht besonders an als Jugendlicher in den 50er, 60er Jahren. Und die zündenden Elemente kamen halt aus dem Westen und waren damit automatisch auch politisch verseucht. Das war halt nicht nur Musik, das war die Musik des Klassenfeindes. Und die fanden ausgerechnet die Jugend, die man auf seiner Seite wissen wollte, gut. Und von daher war immer ein gespaltenes Verhältnis da. Und das konnte der Staat so lange immer unter Kontrolle halten, solange es nur wenige waren, die versuchten, diesen Idolen nachzueifern. Aber es war gerade das Verbot, das immer wieder darauf einprügeln, dass der Reiz ausmachte, trotzdem diese Musik zu hören, trotzdem dieser Musik nachzugehen. Und dann wurden es plötzlich mehrere, und es wurden immer mehr. Und irgendwann waren es dann so viele, dass man es einfach nicht mehr ignorieren konnte. Und dann hat man immer versucht, es im Nachhinein glatt zu bügeln, indem man es einkaufte mit Förderverträgen, die Gruppen versuchte irgendwie brav zu machen. Bei dem einen hat es geklappt, bei dem anderen nicht. Aber letztendlich hat der Staat immer diesen Kampf verloren, das muss man sagen. Er hat 40 Jahre lang immer gegen Windmühlen gekämpft. Er hat diesen Kampf immer verloren. Er hat ihn beim Rock'n'Roll verloren, er hat ihn beim Beat verloren, er hat ihn beim Punk verloren, obwohl gerade die Punks am meisten bluten mussten und später noch sehr stark an die Kandare genommen wurden. Es war einfach so, Beatmusik hat den Alten auch im Westen nicht gefallen. Die Bild-Zeitung hat 1966 eine große Headline gehabt: Härte gegen Gammler. Miek gesagt 82, Härte gegen Punk. Also es muss ein Substantiv ausgewechselt worden, ansonsten war die Schlagrichtung dieselbe. Unterschied ist allerdings, da war es das Unwohlsein einer älteren Generation an dem, was aus ihren Kindern geworden ist. Es gab immer auch im Westen starke antiamerikanische Züge. Wenn Sie sich die ersten Bravos von 1957 angucken, das sind einzige antiamerikanische Pamphlete, bis sie mitkriegten, dass sie unter diesem Slogan die Hefte nicht verkaufen können. Und plötzlich war dann Elvis auf dem Titelblatt. Im Osten wurde es immer gleich politisiert. Und da war dann sozusagen die Hürde eine ganze Nummer höher, zum Beispiel Stones-Fan sein zu wollen und bleiben zu wollen. Letztendlich konnte es den Leuten aber nie ausgeredet werden.
Also der ganze normale Jugendprotest, ne, das Aufbegehren der nächsten Generation gegen die Alten, die irgendwie langweilig verstaubt sind, das ich artikulieren will, wird sozusagen allein dadurch politisiert, dass die Formen, die man dazu findet, aus dem Westen kommen. Warum ist es dann nicht möglich gewesen, eigene Formen zu finden? Ich meine, das ist eine bisschen rhetorische Frage, ne, weil in so einem System ist es schwierig, eigene Formen zu finden.
Genügend Gruppen, auch im Osten hat dieses Beatfieber gegriffen. Es kamen viele Leute, wir haben es ja gehört, sind Gitarren gegriffen, haben gespielt. Und was wollten die jungen Leute auf den Tanzsälen hören? Sie wollten die nachgespielten Titel ihrer Lieblingsbands aus dem Westen haben, wenn man sie schon nicht im Live sehen kann. Ich bin auch Jahrgang 52, ich kann also ähnliche Geschichten erzählen. Ich bin ein paar wenige Kilometer von Herrn Gebhardt entfernt in Wittenberg groß geworden, habe auch Bauarbeiter mit Abitur gelernt und all diese Dinge sozusagen durchgemacht. Und wir sind dann über die Dörfer gezogen und die Bands haben gespielt, und so wie die Ansätze machten zu eigenen Titeln, dreht man ihnen den Rücken zu. Wir wollten die Titel nachgespielt bekommen, und umso besser sie nachspielen konnten, gab es so wunderbare Wettbewerbe, Schalt and Time, wer kann am längsten den Ton halten von den Sängern, da saßen wir mit Stoppuhren da und haben mitgestoppt und so, und das war dann der Größte, der dann länger den Ton halten konnte. Das war einfach Spaß, und das, was man als Jugendlicher halt so präferiert, hat ja nichts mit zu sagen, gerade in der Freizeit mit unbedingt da gesellschaftlichen Inhalten zu tun, sondern man will einfach Lust und Spaß und Freude haben. Und die haben uns da auf den Dorfseelen geholt. Und natürlich ist es dann andererseits für die Musiker auf die Dauer tot langweilig, immer andere Titel nachzuspielen von anderen Leuten. Das heißt, die, die wirklich kreativ sind als Musiker, fangen irgendwann wirklich an, noch eigenes zu machen. Und das hat am Anfang durchaus auch geklappt. Siehe die Entwicklung, die dann vor 65 ja auch gefördert wurde. Also Herr Florath hat ja schon die Gitarrenwettbewerbe der FJ erwähnt. Es sind auch zwei Platten erschienen unter der Art, Big Beat 1 und 2. Es gab die erste Beatles-LP. Die Singles sind fast alle erschienen am Anfang, gleich zeitversetzt, aber sie waren da. Und dann kriegten plötzlich die Altvorderen in ZK kalte Füße, weil das Jugendideal, was sie hatten, war doch nicht deckungsgleich mit dem, was dann sozusagen sich da äußerlich zum Beispiel präsentierte. Lange Haare waren ja damals so ein bisschen 2 Zentimeter über die Ohren, das hieß ja schon lange Haare, aber war schon schlimm. Und wenn man dann zum Tanz kam und vielleicht noch ein Jackett anhat, auch schon kein Schlips um, ne? Auch sehr problematisch. Und dann kamen bei den Mädchen die Miniröcke auf und all diese Dinge, alles sehr verwerflich. Und dem musste man entgegenwehren. Dem musste man entgegenstehen, musste man verhindern, dass das Raum greift. Und dann wurden plötzlich flächendeckend alle Bands verboten, auch die, die durchaus Ansätze hatten, was Eigenes zu machen.
Na gut, das war dann der politische Ausverkauf, nicht der kommerzielle Ausverkauf, den man im Westen dann Bands manchmal vorgeworfen hat.
Ja, bei den Umsätzen, die die Bands gemacht haben, bei den Honoraren konnte man sich nicht kommerziell kaufen lassen. Also die kriegten am Abend pro Nase 60 bis 80 Mark, haben dann das hochgetrieben, indem sie auf der Rechnung relativ viel teures Gerätschaften aufführten. Da konnte man extra für Geld bekommen und dann kamen sie vielleicht am Abend pro Nase auf 120 Mark und davon kann man ja nicht leben. Man muss ja zwischendurch üben und proben und die meisten haben ja auch ehrlich am Tage gearbeitet und am Abend ihre Musik gemacht und am Wochenende mit sehr klapprigen Autos versucht, ihre Geräte an den Ort zu bringen, wo sie gerade spielen wollten, wo dann hunderte von Leuten warteten, die ihnen hinterhergefahren sind. Es war ja nicht nur so, dass man in der DDR so eine Pappe brauchte, um auftreten zu dürfen. Also man musste ja vorspielen und wurde dann zugelassen oder nicht zugelassen. Das war ja die erste Hürde. Nein, man brauchte ja für jeden Auftritt selber noch eine Bestätigung vom jeweiligen Vorsitzenden des Rates des Kreises oder vom Stadtgremium für Kultur. Nur dass man durchaus als Band zugelassen war, aber keinen Auftrittsort fand.
Spontanität war nicht so ganz einfach. Michael Bölke, Sie sind eigentlich ja erst in den späten 70er Jahren. Ne? Wir haben eine Menge Zeitzeugenschaft, Erinnerungen aus den 60ern gehört, in die 70er rein. Für Sie beginnt das eigentlich alles erst in den späten 70ern. War das Erleben, Start, sich Freiraum als Musiker oder Musik machen zu schaffen, war das ähnlich restriktiv zu dem Zeitpunkt? Sie sind Punkmusiker damals gleich gewesen. Wie hat man sozusagen sich da in den Start und in der Musikszene etablieren können? Was war für Sie der Anfang?
Also wir haben ja nicht Musik gemacht, weil wir Musik machen wollten, sondern weil wir eine Meinung hatten und die wollten wir da bringen. In der Regel war das, glaube ich, bei den wenigsten Punkbands so, dass sie den Anspruch hatten, gute Musik zu machen. Sondern es ging eher darum, man will in der DDR was sagen, vielleicht auch was verändern. Und das Medium Musik ist natürlich sehr einfach und da nutzt man das erstmal dafür.
Die Erfahrung, die Fans der Stones oder Bernd Lindner gemacht hat vorher, haben die eine Rolle gespielt in der Zeit, als sie jung waren und angefangen haben, Musik als Mittel des Ausdrucks, auch der politischen Stimme zu wählen?
Nee, ich glaube, da waren wir zu jung. Also ich habe, als ich 13, 14 war, habe ich auch lange Haare gehabt, habe aber eher Lindenberg gehört und fand deutsche Texte auch immer gut, weil die mich dann total verstanden. Aber so die ganze, das waren für uns im Allgemeinen Hippies, die fanden wir irgendwie scheiße. Und nun schwappte das eben Ende der 70er rüber mit der ganzen Punkmode und der Punkmusik. Und wir waren im richtigen Alter dafür, das kam gerade richtig so für uns. Und dann war es natürlich auch cool, mit irgendwie drei Akkorden Musik machen zu können. Also vorher hatte man irgendwie Zeppelin gehört oder Pink Floyd und das war ja unerreichbar. Also so eine Musik, wie will man das auf die Beine stellen, so. Und Fans und sowas hatten wir ja auch nicht. Also wir hatten ja keine Chance aufzutreten. Wir wussten auch, dass es wahrscheinlich gar nicht geben wird, dass wir jemals auftreten werden. Und unsere Fans waren immer so unsere Freunde, die bei uns im Proberaum rumsaßen. Und jedes Mal, wenn wir Probe hatten, dann wussten das alle und dann war das Ding voll. Ich habe auch oftmals mein Mikrofon nicht gefunden, weil irgendein anderer dann singen wollte. Die kannten natürlich alle die Texte auswendig. Und da gab es dann schöne Phänomen, dass dann so die ersten Sozialdiakone oder Pfarrer in der DDR dann uns jungen Leuten ermöglicht haben, da auch zu spielen im Rahmen der evangelischen Kirche. Und da hatten wir dann auch die ersten Auftritte. Aber natürlich war das alles inoffiziell.
Also die Karriere als Musiker war von vornherein schon beschränkt. Aber sieht man eigentlich auch noch Punk aus. Das war auch im Straßenbild, in der Schule, im Alltag nicht zu verbergen. Gab es da sozusagen Gegenmaßnahmen, so ähnlich wie Rolling Stones-Fan durch die Zunge auf der Jacke und ähnliches mal ins Visier gerieten, wie lange Haare dazu führten, dass man auf offener Straße den Kopf geschoren bekommt. Das sind alles Sachen, die passiert sind in den späten 60er, frühen 70er, dass man sich den Hosenschlag verstecken muss, weil der dazu führt, dass man unter Umständen von einem Polizisten angehalten wird. War das auch mit hochtupierten Haaren, mit zerrissenen T-Shirts, mit den üblichen Punk-Geschichten, war das eine Gefahr, der man sich ausgesetzt hat oder war das eigentlich gar nicht mehr so dramatisch in den frühen 80ern?
Das hatte eine Entwicklung. Also zum Anfang war es so, dass erstmal die Stasi das gar nicht so mitbekommen hat, glaube ich. Also die waren da so ein bisschen spät dran. Und dann war es erstmal der ABV im Stadtbezirk. Und da gab es ja eher so was ganz Persönliches. Also bei mir in Pankow war es so, der ABV kannte mich und hat mich dann irgendwie rangeholt. Und Mensch, Micha, was machst du denn da? Warum rennst du denn jetzt so rum? Naja, man war ja irgendwie auch blöd oder so. Und dann habe ich irgendwie erzählt, ja, ich finde das cool und habe dann Poster gesehen und ich will auch so aussehen und finde ich geil. Und hat der gesagt, naja, schön, mach mal weiter. Finde ich gut. Also es war relativ harmlos zum Anfang. Und dann gab es natürlich eine Entwicklung, als es dann immer mehr Punks gab im Osten, dann die Stasi dieses Phänomen auch mitbekommen hat, gab es die ersten Zuführungen. Und das war dann am Ende, war dann so dramatisch, dass also unsere Gruppierung, wir waren am Alexanderplatz eben ganz bewusst, weil wir eben auch wollten, dass die Touristen und die Öffentlichkeit uns sehen. Ich bin manchmal täglich verhaftet worden, manchmal auch zweimal am Tag und dann mitgenommen worden zur halben Straße und dann gab es Vernehmungen. In der Regel war es so, dass man erstmal von der Kripo vernommen wurde und dann ging es ein paar Stockwerke höher zur Stasi. Das hat man auch begriffen, weil die anders aussahen und weil die Stasi meistens freundlich waren. Und was ich aber ganz spannend fand, das habe ich eigentlich auch erst mitbekommen, als ich meine Akte dann gelesen habe. Ich fand mich natürlich schon damals so ganz wichtig und weil ich sag mal so, das war ja die Generation unserer Eltern, die uns mit immer oder die mich auch ganz persönlich da wichtig genommen hat. Und ich glaube, ich habe eigentlich meine politische Bildung durch die Stasi bekommen, weil die haben mich angehalten, darüber nachzudenken. Also die haben mir immer ernste Fragen gestellt und habe dann darüber nachgedacht. Also warum sind wir so wichtig? Und das Spannende für mich war, dass ich dann irgendwann dachte, wir müssen so wichtig sein und die haben so eine Angst vor uns, dass wir da wirklich was bewirken können. In der Akte habe ich dann aber später gelesen sozusagen, dass die mich natürlich ganz bewusst immer festgenommen haben, weil die mich als IMV geführt haben, also als IM-Vorläufer und waren eben der Meinung, ich wäre gut eben als IM einsetzbar, eben so als Sänger von einer Punkband in Berlin natürlich auch am Alexanderplatz. Die haben ja auch ganz patriarchal gedacht, irgendwie dann ist der Kopf der Bewegung und den holen wir uns. Und ich habe permanent erzählt bei den Bullen und bei der Stasi, weil ich immer der Meinung war, man muss diesen Staat verändern und habe denen sozusagen, also der Generation meiner Eltern, immer erzählen wollen, was wir alles in der DDR verändern müssen. Und die haben das eben interpretiert, als der ist gesprächsbereit. Ja, und, aber das habe ich, wie gesagt, dann erst 30 Jahre später begriffen, dass ich vielleicht doch nicht so wichtig war.
Nein, das war jetzt eigentlich nur meine Frage, weil eben, was haben Sie denn gefragt, dass man das Gefühl hat, dass man so wichtig wurde? Und das ist eine klassische Strategie natürlich, ne? Jemandem das Gefühl von Wichtigkeit zu geben, dass man irgendwann auch in der Verantwortungsrolle ist und sich dem Ansinnen vielleicht dann regelmäßiger auch formalisiert für die Stasi zu berichten, sozusagen beugt. Ne? Aber was waren so Fragen, wo man das Gefühl hatte, okay, ich habe hier eine Chance, den Staat von innen zu reformieren?
Da habe ich ein schönes Beispiel. Irgendwann habe ich mir ein T-Shirt gemalt. Da stand drauf, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Das war ja ein Spruch von Rosa Luxemburg. Und weil mir das noch zu wenig war, habe ich hinten drauf den RAF-Stern gemalt, also den roten Stern mit der Waffe. Und damit bin ich dann, ich glaube, da war irgendwie im Friedrichshain, war irgendein Pressefest oder irgend sowas, weiß ich nicht genau. Und da habe ich mir einen Hocker genommen und habe eine Rede gehalten. Mich dann hingestellt und habe sozusagen eine Rede gehalten. Das hat dann irgendwie 3 Minuten gedauert, kamen die Bullen, haben mich eben festgenommen. Und da wurde mir zum ersten Mal auch klar, weil als ich dann sozusagen die Vernehmung hatte in der Kalbestraße, da war ich dann eben ein paar Tage, da wurde mir gleich, also ich wurde auch dem Haftrichter gleich vorgeführt und da wurde mir gleich der Haftbefehl vorgelegt, irgendwie, da war klar, irgendwie 2 Jahre, 8 Monate, irgendwie Widerstand gegen den Staatsanwalt, staatsfeindliche Hetze, öffentlicher Aufruhr, bla bla. Das hatten die also alles schon vorbereitet. Das war eben so ein Beispiel sozusagen, wo mir dann auch klar wurde, das ist jetzt vielleicht doch, jetzt meinen sie das ernst, also jetzt wird es dann doch heftig. Und ich hatte das wahnsinnige Glück, dass ich dann eigentlich nur rauskam. Also die haben mich natürlich immer gefragt, ob ich mit der Stasi mitarbeite. Ich habe immer abgelehnt. Prügel haben wir natürlich auch immer bekommen. Ich bin dann aber rausgekommen, was ich selber nicht begriffen habe. Und dann stellte sich später heraus, dass sie meine Freundin zugeführt haben. Und die hat dann sozusagen unterschrieben, dass sie mitarbeitet. Und daraufhin haben sie mich wieder freigelassen. Das war dann sozusagen also mein Glück im Unglück.
Was eigentlich ganz verblüffend ist, dass es, oder nicht verblüffend, aber vielleicht auch logisch ist, aber es sind quasi richtig Generationen an Subkulturen und Jugendkulturen durch die immer gleichen Institutionen gegangen. Ne? Die Keibelstraße, also die Polizeidirektion hier am Alex in Berlin-Mitte, da waren die Rolling Stones-Fans, da waren die Punks, da waren vielleicht Beat-Leute, Jazz-Leute, andere Rock-Leute, die ständig in den gleichen Institutionen gesessen haben, weil sie zu unterschiedlichen Zeiten bestimmte Musiken gut fanden. Und Bernd Floroth hatte das eben gesagt, das Einziehen in die NVA, ne, war auch ein gutes Mittel, zum Beispiel eine Musikbewegung, eine Musikband auseinanderzusprengen. Das ist bei Ihnen auch passiert, oder?
Also wir hatten als Band relativ viel Glück. Wir sind eigentlich geschlossen zur Armee gekommen. Aber es gibt ein gutes Beispiel von einem Freund aus Leipzig, der hat in einer Band gespielt, die hießen erst Wutanfall und später El Attentat. Und da waren von den 4 Bandmitgliedern 2 bei der Stasi, die auch, also waren IMs sozusagen, ja, und die voneinander nichts wussten. da war die Stasi relativ clever, weil die dann sozusagen immer die beiden Berichte lesen konnten und dann wussten, okay, spinnt der eine jetzt oder sagt er auch die Wahrheit? Und im Endeffekt sind dann aus dieser Band zwei Leute in den Knast gegangen und die anderen beiden waren beim Geheimdienst. Und das ist eben das, was Dr. Lindgren gesagt hat, nochmal, vielleicht auch nochmal so ein besonderer Fall bei den Punks gewesen. Es gab unheimlich viele Bands, die wirklich infiltriert wurden von der Stasi und wo dann entweder in der Band direkt ein IM platziert wurde oder im Umfeld, um da einfach einen Zugriff zu haben und mitzukriegen, was da läuft.
Michael Böhlke, der in den 80er Jahren unter dem Namen Pankow mit seiner Band planlos gegen die DDR angeschrien hat, hatte das letzte Wort in der Diskussion unter der Überschrift Rock und Revolution, DDR-Subkultur, die Rolling Stones und die Stasi. Die Veranstaltung hat am 27. September 2014 in der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin-Lichtenberg stattgefunden. Ihr könnt sie natürlich nachhören, downloaden und weiterempfehlen. Das Audio dazu findet ihr unter www.deradiowissen.de. Katja Weber wünscht euch noch einen schönen Abend. Tschüss.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf deradiowissen.de.